Hi, ich bin Lea und ich habe gerade dieses coole Bild von dir gemacht. Ist das okay und darf ich das so veröffentlichen?
Ja, das kannst du machen.
Cool, danke. So oder so ähnlich könntet ihr mich kennenlernen, wenn ich gerade auf der GPN am Fotografieren bin. Und ansonsten kennt ihr mich vielleicht auch als Administratorin der Mastodon-Instanz chaos.social. Auf anderen Chaos-Events würdet ihr diesen Satz, den ich jetzt gerade initial gesagt habe, allerdings nicht von mir hören. Und das liegt daran, dass die GPN eine andere Fotopolicy hat als viele andere Chaos-Events, wie zum Beispiel der Kongress. Und das heißt, zum Beispiel im Rahmen der GPN ist es erlaubt, Totalen aufzunehmen. Also man kann zum Beispiel auch ins Hackcenter fotografieren oder man darf auch Porträts von Menschen machen und dann zum Beispiel auch im Nachgang erst fragen, was viel natürlichere Bilder ermöglicht. Und genau um diese Unterschiede in den verschiedenen Policies, wie zum Beispiel vom Camp oder dem Kongress und der GPN, darum soll es heute gehen und auch, wie ich versuche, entsprechend den Fotopolicies coole Bilder zu machen. Aber gucken wir uns erst die aktuelle Situation an. Auf der GPN wird seit vielen Jahren fotografiert. Hi, Cheater. Und es gibt wenig Unterschied zum Alltag. Also die GPN-Policy erlaubt eigentlich erstmal ganz normal Bilder zu machen. Und die meisten Menschen im Alltag machen halt einfach Bilder, wenn sie was Cooles sehen und denken da nicht großartig drüber nach. Im Zweifel posten sie auch noch auf Social Media. Und das ist eben, was viele nicht datenschutzaffine Menschen im Alltag so machen. Und auf dem Kongress oder Camp sieht das anders aus. Da sind die Regeln strikter als im Alltag der meisten Menschen. Wie gesagt, für datenschutzaffine Menschen mag das vielleicht anders aussehen. Aber dadurch ist es auch so, wenn eben viele neue Leute dazukommen, dann wird sich auch häufig mäßiger dran gehalten, weil eben das nicht das ist, was unbedingt von den Leuten erwartet wird. Und das führt dann natürlich immer wieder während dem Event und auch auf Social Media danach, wenn die Bilder gepostet werden, immer wieder zu Konflikten, wenn sich nicht dran gehalten wurde und dann doch Bilder mit identifizierbaren Personen zum Beispiel beim Kongress auftauchen. Und ich habe schon immer mal wieder versucht, Diskussionen darüber anzuregen. Und je nachdem gibt es dann mal wahlweise den Vorwurf, ich würde mich wie ein Blockwart verhalten, weil ich irgendwie Leute darauf hinweise, dass das jetzt irgendwie vielleicht nicht so cool war, Leute mit Gesichtern direkt abzubilden und zu posten, das Ganze dann. Oder mir wird vorgeworfen, ich möchte die Policy abschaffen. Und da so irgendwie keine normale Diskussion entstehen konnte, dachte ich mir, ich halte jetzt mal einen Vortrag darüber, was denn so hinter diesen Policies steckt und auch wie ich fotografiere, um mich daran zu halten und vielleicht einfach ein bisschen eine Diskussion anzuregen. Grundsätzlich kann man aber sagen, in den letzten Jahren, vor allem seit der Pandemie, haben sich ganz viele neue Leute im Chaos eingefunden. Es sind ganz viele neue Leute dazugekommen. Unsere Events sind größer geworden. Das sieht man auch hier an der GPN, die einfach viel, viel größer ist als noch vor vielleicht 5 Jahren. Und viele der Leute sind dementsprechend auch gar nicht mit dem Wissen über diese Regeln aufgewachsen. Und für die ist das dann auch einfach was Neues. Genauso ist es jetzt auch so, wenn man das zum Beispiel mit der Zeit, wo die Fotopolicy häufig herkommt, so sagen wir mal so Kongress im BCC noch, seitdem hat sich die Technik auch, was Kameras angeht, einfach massiv weiterentwickelt und heute hat eigentlich fast jede Person eine hochauflösende Kamera mit ihrem Smartphone in der Tasche. Und das ändert die Situation natürlich auch. Und wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Regeln hat, aber die Beweggründe dahinter gar nicht dann kennt. Und auch darum soll es so ein bisschen gehen. Genau, ganz kurz am Anfang, was soll dieser Talk sein und was soll er nicht sein? Er soll definitiv keine Überzeugungsarbeit für oder gegen eine Policy sein. Ich möchte also niemanden beeinflussen, dass ihr das danach seht wie ich oder anders. Es geht da nicht drum, es geht auch nicht darum, für zum Beispiel den Kongress oder andere Veranstaltungen eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte letztlich einfach darüber reden. Ich möchte eine Diskussion anregen, einfach mal eine ordentliche Diskussion, weil eben viele nicht mehr wissen, worum es geht. Rausfinden, was wollen wir eigentlich, warum wollen wir das Ganze, wie können wir vielleicht besser werden, wie können wir ein gutes Gleichgewicht zwischen den Menschen, die fotografieren wollen und den Menschen, die ein berechtigtes Datenschutzinteresse auch haben, vermitteln. Und genauso möchte ich auch verschiedenen Positionen eine Stimme geben. In so einer Diskussion ist es immer so, dass Leute, die laut sind oder viel Reichweite haben, einfach ganz, ganz viel diese Diskussion beeinflussen. Und dementsprechend habe ich auch eine Umfrage gemacht nach dem letzten Kongress, da kommen wir später zu. Und da möchte ich einfach verschiedenen Positionen auch ein bisschen eine Stimme geben, so gleich mäßig und nicht wirklich wertend. Genauso möchte ich auch vielleicht im Anschluss noch, der Vortrag ist auf ungefähr 35 Minuten geplant, haben wir noch ein bisschen Zeit im Slot, Fragen zu stellen und auch noch ein bisschen zu diskutieren, wenn wir wollen. Genau, ansonsten jetzt auch noch ein Disclaimer, was meine Position zu dem Ganzen ist, weil natürlich färbt meine Position diese Präsentation und diesen Talk am Ende. Das muss ich ganz klar sagen. Als Fotografin finde ich die Kongresspolicy, die eben viel strikter ist und sagt, man muss jede Person vorher fragen und so weiter, echt super nervig, weil es gibt so viele tolle Fotosituationen, aber man kann keine Bilder machen, weil das einfach nicht geht, weil wenn ich gefragt habe, dann ist die Situation kaputt und dann funktioniert das nicht mehr. So, das ist meine Position als Fotografin. Aber grundsätzlich sehe ich die Regeln erstmal als Herausforderung und nicht als Hindernis, weil ich sage, wie man das eben beim Hacking macht, man geht kreativ damit um, auch mit Regeln, und findet seinen Weg, um sich an die Regeln in dem Fall zu halten, aber trotzdem coole Bilder zu machen. Als Privatperson, also wenn ich jetzt nicht fotografiere, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, ich finde, auch wenn man sich später, das kommen wir noch am Ende dazu, das Feedback von der Umfrage so ein bisschen anguckt, muss man sagen, ich finde die Kongressregeln eigentlich eher ein bisschen besser als lockere Regeln, weil sie eben gewisse Vorteile haben. Genau. Grundsätzlich möchte ich aber auch noch sagen, es ist für mich wichtiger, dass sich an die Regeln gehalten wird, die sich die Community gegeben hat, wie es eben bei diesen Fotopolicies ist, als was genau da drinnen steht. Weil ich einfach der Meinung bin, wenn man sich schon als Community Regeln gibt, dann sollte man sich eben auch dran halten. Genau, ich habe jetzt euch ein paar Negativbeispiele mitgebracht, allerdings nur als Text, weil ich möchte natürlich nicht die Verstöße gegen die Policy reproduzieren. Der Klassiker sind zum Beispiel beim Kongress, und jetzt wird es erstmal viel um den Kongress gehen, im CCH direkt Bilder ins Atrium. Man sieht ganz viele Gesichter, beziehungsweise selbst wenn man sie nicht sieht, hat man eben das Problem, so eine Smartphone-Kamera hat heute auch echt eine hohe Auflösung, und dann kann ich da ranzoomen und dann sind die Personen eben doch wieder identifizierbar, und das verstößt gegen die Regeln. Der nächste Fall, so ein bisschen kritischer noch, sind geschwärzte Bilder. Da haben dann irgendwelche Leute Smileys über Gesichter gemacht oder sie so schwarz überpinselt. Und da muss ich mir halt schon sagen, okay, die Leute wissen vermutlich, dass das jetzt nicht gut war, was sie gemacht haben. Sie haben es noch versucht zu retten, aber so wirklich toll war es nicht. Und dann gibt es noch die ganz speziellen Varianten. Beim letzten Kongress gab es Bilder, da bin ich drauf gestoßen, hatte so gefragt, hier, das sieht jetzt irgendwie wirklich so aus, als würde das nicht der Policy entsprechen. Und die Person meinte, nee, da sind keine Personen erkennbar, waren aber klar erkennbar. Letztlich hat sich herausgestellt, dass die ganzen Köpfe auf dem Bild per KI ersetzt wurden. Und naja, manche Leute wollen dann wirklich irgendwie so ein bisschen die Welt brennen sehen. Also vielleicht nicht machen. So. Ich habe dann, wie schon gesagt, die Umfrage gemacht, direkt nach dem Kongress, weil ich mir dachte, so, man muss doch jetzt mal ein bisschen gucken, was ist da der Stand, was denken die Leute, und ich wollte auch einfach das Ganze auf eine bisschen bessere Basis stellen. Es haben 1548 Leute teilgenommen, also durchaus viele. Ich hatte sie direkt nach dem 37C3 durchgeführt, gestartet, glaube ich, am 31.12. Das muss man eben auch so ein bisschen für den Zeitrahmen wissen. Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, es ist keine saubere Statistik. Ich habe das nicht wirklich gelernt. Die Fragen waren vielleicht nicht optimal gestellt und es ist dementsprechend eher so ein Stimmungsbild. Und das liegt auch daran, dass ich die Umfrage nur auf Internet und Mastodon geteilt habe und dementsprechend ist das ein bisschen vom Umfeld her eingeschränkt gewesen. Man muss aber auch sagen, es hatte gleichzeitig den Vorteil, dass ich so ein bisschen, ich setze es mal in große Anführungszeichen, den Kern des Chaos vielleicht mehr gefragt habe, als Leute, die neu dazugekommen sind. Und grundsätzlich kann ich auch noch sagen, die Grafiken, die jetzt kommen, die absoluten sind, das sind immer absolute Zahlen, wie viele Leute eine gewisse Antwort gegeben haben. So, die gute Nachricht zuerst. Ich hatte gefragt, ob die Leute die Policy überhaupt kennen vor der Umfrage, und wirklich fast alle haben geantwortet, ja. Das ist schon mal ein guter Grundsatz, weil wenn die Leute wissen, dass es eine Policy gibt, dann kann man darüber reden, dass sie dann auch eingehalten wird. So, und jetzt erstmal eine Frage an euch. Wer von euch kennt denn die Foto-Policy der GPN? Boah, das sind, ich würde fast sagen, 80%. Das ist schon mal sehr gut. In der Umfrage war das nicht so doll. Da hatten eher so 2/3 geantwortet, nein, sie kennen die Fotopolicy nicht. Das ist jetzt einer der Hinweise, die ich gegeben hatte mit, es wurde eben um den Kongress aufgenommen. Da sind eben auch viele Leute, die noch nie auf einer GPN waren, was eigentlich total schade ist, weil, wie wir alle wissen, die GPN ist eine total coole Veranstaltung. Und nur 1/3 wusste es. Jetzt haben wir das nochmal hier. Das ist die GPN-Policy. Das ist eine Menge an Text. Die Kurzfassung davon ist aber, um sie einfach mal gezeigt zu haben, damit wir wissen, worüber wir reden. Es wird fotografiert. Wir bitten aber um Konsens bei den Bildern von Personen. Das ist die Kurzfassung. Ich habe da unten jetzt immer die englische Version stehen. Und das liegt daran, dass ich in der Umfrage eben die englischen Versionen benutzt habe und das dementsprechend gleich haben wollte. Und die GPN-Policy hat noch ein klitzekleines Problem. Die deutsche Fassung ist nämlich nicht wortgleich. Also da ist der Wortlaut minimal anders. Und da dachte ich mir dann beim Vorbereiten, oh nee, das kannst du jetzt nicht irgendwie auch noch einbringen. Genau, jetzt die nächste Frage auch nochmal an euch. Wer kennt die Policy des Kongresses? Das sind so eher 95%. Das passt auch eher zu der Umfrage, zu den Ergebnissen der Umfrage. Da waren es ungefähr 80% bis 90%, die wussten, wie die Policy vom Kongress lautet. Also auch die habe ich euch nochmal mitgebracht. Das ist auch die Kurzfassung, alle Personen im Bild vorher fragen. Wenn das nicht möglich ist, keine Bilder machen. Man sieht schon, die Policy ist deutlich kürzer, deutlich verständlicher. Das hilft auch immer so ein bisschen, dass sie dann eingehalten wird. Aber wie gesagt, es gibt da eben dann immer die Probleme, dass da sich nicht hundertprozentig dran gehalten wird. Und auch die Frage hatte ich in der Umfrage gestellt, weil ich wissen wollte, was ist denn da der Stand? Und das ist das Ergebnis. Ungefähr 2/3 hatten gesagt, ja, sie halten sich dran. Ungefähr 10% haben klar gesagt, nein, sie halten sich nicht dran. Man muss da sagen, es ist natürlich, wenn man für Fehlverhalten fragt, immer ein bisschen schwierig, weil das gibt niemand gerne zu, aber 10% offensichtlich trotzdem. Und nochmal ungefähr 10% hatten dann gesagt, hatten keine Antwort gegeben. So kurz ein bisschen anekdotische Evidenz dazu. Mein persönliches Gefühl ist eher, dass es auf dem Kongress so ist, dass 50% sich dran halten, nochmal 30% private Bilder machen und dann gibt es nochmal so ungefähr 10% bis vielleicht 15%, die sich nicht dran halten. Und dann natürlich noch einen kleinen Teil, die irgendwie so ein Feature-Phone haben, die gar nichts können. So, ich habe dann auch gefragt, wer nämlich fotografiert. Und da sieht man schon, es fotografieren echt viele Leute auf Chaos-Events. Und dementsprechend, da das auch mehr sind als Leute, die gesagt haben, sie halten sich an die Regeln, muss man das mit einer Portion Salz verwenden. So. Ich habe auch gefragt, wie sie fotografieren und da sieht man schon das nächste Problem. Die meisten Leute fotografieren mit dem Smartphone und das große Problem am Smartphone ist, man sieht häufig nicht, dass jemand gerade fotografiert. Und das führt eben auch dazu, dass man nicht so wirklich einschätzen kann, wie sich an die Policy gehalten wird. Und es gibt dann noch eben den kleinen Teil mit Spielreflexkameras, aber immerhin auch regelmäßig Leute mit einem Gameboy. So, und jetzt kommen wir zum sozusagen zweiten Teil schon so ein bisschen vom Vortrag, nämlich wie fotografiere ich, wie mache ich das, dass ich mich versuche, an die Policies zu halten, sodass da coole Bilder dabei rauskommen und ich mich gleichzeitig an die Policy halte. Grundsätzlich erstmal, ich versuche immer mit einer Kamera zu fotografieren, die keine direkte Internetverbindung hat. Das sorgt einfach dafür, wenn ich ein Bild von einer Person mache, oder mich jemand darauf anspricht, kann ich sagen, hier, das ist das Bild. Und wenn die Person dann sagt, okay, ich möchte das Bild nicht haben, dann kann ich es direkt löschen und habe eben nicht das Problem, dass das im Zweifel schon irgendwo in eine Cloud synchronisiert wurde. Und das ist halt auch für die anderen Leute gegenüber, also für mein Gegenüber klar. Weil beim Handy weiß ich das einfach nicht. Genau, grundsätzlich ist meine Regel, wie gesagt, jetzt auf dem Kongress oder im Camp, eben mit einer strikteren Policy, Personen dürfen niemals erkennbar sein. Und niemals erkennbar heißt, beim Speichern auf der Kamera schon nicht erkennbar. Es reicht nicht, wenn ich sie danach digital irgendwie unscharf mache oder eben schwärze. Und da geht es mir eben um Plausible Deniability, sprich, wenn eine Person doch irgendwie als Person, also nicht als Individuum erkennbar ist, dann sollte immer es klar sein, dass jeder sagen kann, das bin nicht ich, und das sollte dann eben glaubwürdig sein. Ich bin ehrlich, auch mir passieren Fehler ab und zu. Ich mache zum Beispiel häufig Langzeitbelichtung dann in den Fällen. Schafft es doch jemand, 30 Sekunden oder 40 Sekunden lang den Kopf stillzuhalten? Wenn ich das dann schon auf der Kamera sehe, ich gucke dann in der Regel danach, lösche ich das Bild natürlich sofort. Genauso passiert es aber auch noch, dass ich manchmal das auch erst im Nachgang sehe, wenn ich sie mir dann auf dem Rechner angucke, weil dann irgendwo hinten im Dunkeln, im Schatten dann doch auch genauso jemand lange still saß, lösche ich dann auch sofort, das ist ganz klar. Und was ich auch noch wichtig finde, was ich jetzt bei der GPN jetzt hier schon gemacht habe und auch beim Camp gestartet hatte, war, ich habe mir eine Warnweste gemacht mit so einem Fotosymbol, um den Leuten eben klar zu sagen, hier bin ich, ich fotografiere, damit sie eben auch mir aus dem Weg gehen können, damit sie wissen, okay, hier, die Person fotografiert gerade, die kann ich ansprechen, wenn ich das Gefühl habe, fotografiert zu werden. Und genau so muss ich aber auch ehrlich sein, das hat auch Vorteile für mich. Ich fotografiere die Langzeitbelichtung entsprechend häufig im Dunkeln. In der Vergangenheit sind regelmäßig Leute über mich drüber gestolpert. Das passiert mit der Warnweste nicht mehr, das ist echt super. Und was auch noch ein schöner Effekt ist, man kommt regelmäßig ins nettes Gespräch. So, ich habe euch jetzt ein paar Tipps mitgebracht, 7 Stück an der Zahl, auch mit ein paar Beispielbildern. Und der erste Punkt ist, man braucht wirklich Geduld und manchmal auch Schnelligkeit. Das hier ist ein Bild von einem der ersten Kongresse in Leipzig. Da stand die Fairy Dust Rakete mit diesem coolen Projection Mapping in der Lounge, was ein total schlechter Ort ist zum Fotografieren. Ich hatte aber das Glück, dass ich irgendwie, ich glaube, 5 Minuten da war, bevor die Lounge geöffnet wurde. Und dann hatte ich so ungefähr 30 Sekunden Zeit, dieses Bild zu machen. Also manchmal muss es auch schnell gehen und dann muss das sofort das perfekte Bild da sein oder man muss irgendwo hinrennen und einfach schnell das Bild machen, wenn man ein cooles Bild haben möchte. Genauso gibt es aber auch andere Fälle. Das war jetzt auch, das war auf dem Camp letztes Jahr, das war auf der Rampe, da gab es ganz viele Nebelmaschinen und so ein cooles Licht, wo man coole Effekte im Gegenlicht hatte. Und da stand ich, glaube ich, 1 Stunde oder 1,5 Stunden auf dieser Rampe und habe immer wieder gewartet, bis die Leute in der richtigen Position waren, dass sie, wie man da jetzt sieht, nur als Umrisse erkennbar waren, aber nie mehr identifizierbar, gleichzeitig der Nebel gepasst hat, das Licht gepasst hat und so weiter. Und da braucht man dann eben Geduld. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das andere Bild, auch vom Camp. Da hing diese Disco-Kugel und über dem Brunnen in so einem kleinen Wäldchen und da sind unfassbar viele Leute immer durchgelaufen und haben auch selber Bilder gemacht. Und auch da habe ich ungefähr, ich glaube, 5 Ansätze gebraucht, bis ich überhaupt einen Moment erwischt habe, wo niemand in dem Bild war, niemand durchgelaufen ist, das Licht wieder in der richtigen Position war und so weiter. Also man muss auch einfach ein bisschen Geduld beim Fotografieren mitbringen. Genauso gehört dazu, auch die richtige Zeit zu finden. Ich habe schon gesagt, ich mache häufig Langzeitbelichtung. Das ist, während der Evil Days da gerade scheint, eine ganz schwierige Sache. Da müsste ich noch mehr Equipment rumschleppen und das will man nun wirklich nicht. Ansonsten hilft es auch zum Beispiel während den Essenszeiten, das war jetzt zum Beispiel unten die Bilder, aufzunehmen. Da sind dann die Leute beschäftigt. Da konnte ich dann übers Gelände laufen und da waren dann weniger los. Musste ich nicht so lange warten, bis Platz war. Oder oben zum Beispiel bei der Chaospost bzw. der Paketstelle vom Camp habe ich dann einfach so lange gewartet, bis niemand da war. Genau, der dritte Punkt sind Langzeitbelichtungen. Das ist so das Hauptsächliche, was ich da mache. Auch da habe ich euch nochmal Beispielbilder mitgebracht. Das war jetzt wieder so ein spontanes Bild. Da hatten sie gerade an Tag 0, glaube ich, die Nebelkanonen einmal testweise leer gefeuert. Und es gab dann diesen total coolen dystopischen Lichteffekt um den Späti rum. Und da habe ich euch jetzt auch mal ein Beispiel mitgebracht, wie das dann aussieht, was ich meinte, nämlich ein Ausschnitt. Das ist letztlich das, was ich meinte, das ist hier so ein Ausschnitt von hier. Man sieht zwar, dass da eine Person ist, die hat einen Dutt, die hat vielleicht einen Hoodie oder ein T-Shirt an, das kann ich schon nicht mehr genau sagen. Und das ist eben das, wo ich dann sage, okay, das ist der Rahmen, in dem es sein sollte, das ist Plausible Deniability. Wenn ich jetzt irgendwer bin und sage, das bist doch du, dann kann ich relativ sicher sagen, nee, also Entschuldigung, das kann wirklich jeder sein. Genau, und ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht. Auch da auf dem Camp stand die Fairy Dust wieder an einer Stelle, wo es schwierig ist zu fotografieren. Das war auf dem Marktplatz, da sind immer viele Menschen gewesen. Da ist die Main Bar und man sieht auch hier schon die Langzeitbelichtung daran, dass einfach hier dieses Fahrrad, das durchgefahren ist, so einen schönen Lichtstreifen hinterlassen hat. Und auch da habe ich nochmal einen Ausschnitt von der Bar mitgebracht, wo eben viele Menschen waren. Auch da sieht man wieder, durch die Langzeitbelichtung sind eben die Menschen total unscharf geworden und nicht mehr identifizierbar. Und das ist dann sozusagen die Variante, wie ich versuche, mich an diese Policy zu halten und trotzdem coole Bilder zu machen, sodass die Leute eine schöne Erinnerung haben. So, das war letztes Jahr auf der GPN. Das war Dave, der mit seinen Pois da coole Lichtbilder und Figuren in die Nacht gezeichnet hat. Und das ist eine andere Variante, die man dann natürlich mit Langzeitbelichtung machen kann. Man kann dann coole Lichtkunst machen, sodass dann da eben diese schwebenden, bunten Objekte entstehen. Punkt 4 oder der vierte Tipp, mit Licht und Schatten arbeiten. Auch da habe ich ein Bild mitgebracht, wieder auf der Rampe. Ich habe eben mit Gegenlicht gearbeitet in dem Fall. Das heißt, die Person weiter hinten und auch die Person selbst im Vordergrund liegt erstmal im Schatten. Man sieht nur den Schatten, den Umriss. Dadurch ist die Person nicht wirklich identifizierbar. Und genauso könnte man aber auch damit arbeiten, dass man zum Beispiel Lichtinstallationen fotografiert und gleichzeitig das Ganze so dunkel macht, dass nur noch die Lichtinstallation sichtbar ist und eben keine Person. Allerdings muss man da ganz kurz sagen, bei guten Kameras, wie ich sie jetzt hier zum Beispiel stehen habe, kann ich relativ gut im Nachgang das Ganze wieder hochziehen. Also da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, damit das wirklich nicht identifizierbar ist. Genau, der nächste Punkt ist Schärfentiefe. Da hatte ich jetzt so einen Datenknoten, wie sie hier auch zum Teil rumstehen, zum Beispiel an der Bar fotografiert. Und auch da hätte ich jetzt grundsätzlich im Hintergrund den Marktplatz gehabt, wo dann auch wieder ganz viele Menschen sind. Und da habe ich jetzt allerdings mit Schärfentiefe gearbeitet, also mit der Blende und eben so dafür gesorgt, dass der Datenknom zwar scharf ist, aber der Hintergrund nicht. Somit auch physikalisch, durch diesen physikalischen Effekt, schon jemand identifizierbar ist und das Ganze auch wieder passt. Grundsätzlich, das können auch viele Handys, die machen das aber in Software nachträglich, dementsprechend da ganz vorsichtig sein, weil das kann man gerne mal rückgängig machen. Also das gilt nicht immer für alle Kameras, was ich hier vorstelle. So. Ein weiterer Trick, oder eigentlich gar kein Trick, sondern die einfachste Möglichkeit, wenn man auch anfangen möchte zu fotografieren und sich gar nicht mit den Problemen auseinandersetzen will, die jetzt so schon zum Thema zur Sprache gekommen sind, ist das Kleine zu fotografieren. Es ist immer auf Chaos-Events so. Es gibt ganz viele kleine, coole Projekte. Also zum Beispiel hier diese Ultraschall, diese schwebenden Styroporkugeln im Ultraschallbereich. Es gibt ganz viele tolle Schilder, es gibt ganz viele kleine Kunstprojekte oder auch große, die man dann so im Ausschnitt fotografieren kann. Das ist immer der grundsätzlich einfachste Ansatz, um Menschen zu fotografieren, Dinge zu fotografieren. Und genau, der letzte Punkt ist letztlich wirklich nicht bedrohlich. Ich habe schon gesagt, ich versuche immer so eine Warnweste anzuziehen, damit eben klar ist, hier bin ich. Ihr könnt mich auch ansprechen und das ist eben wichtig, wenn man fotografiert, vor allem wenn man Menschen fotografiert, auch wie hier auf der GPN, immer freundlich sein, ansprechbar sein, mit den Leuten reden, mit den Leuten interagieren, auch auf ihre Sorgen eingehen und auch einfach offen sein, wenn sie es dann nicht möchten oder einem schon vielleicht auch nur ganz klein, fein mit einer Bewegung vielleicht mitteilen, naja, ich mag das eigentlich nicht, dann auch sofort die Kamera runternehmen und einfach nicht fotografieren. Was man aber auch machen kann, das passt jetzt in gar keine direkte Kategorie rein, ist, man kann zum Beispiel einfach nur die Beine fotografieren und da abschneiden. Das war so ein kleiner Staubsaugerroboter, der da letztes Jahr regelmäßig durch die Essensschlange durchgewuselt ist. Man kann aber auch mit Langzeitbelichtung coole Bilder machen, ohne dass es Absicht war. Da hatte ich gedacht, das wird eh nichts. Habe die Kamera weggezogen, sie hat aber noch belichtet. Und dann ist da durchaus was Nettes dabei rausgekommen. Und jetzt noch als letztes Beispiel, was man eben auch machen kann bei der GPN, gerade bei der GPN, weil sie eben es erlaubt, dass man erst im Nachgang um Konsens fragen muss, auch wenn man immer um Konsens fragen muss, das ist wichtig, kann man eben viel natürlich wirkendere Porträts machen. Weil wenn ich jetzt jemanden vorher frage, dann ist das im Zweifel, fragt die Person sich jetzt, oh, muss ich lächeln? wie stehe ich, wie sind die Haare und so weiter. Und hier hat man einfach die Möglichkeit, auch natürlich wirkende Porträts zu machen. Und das ist eben auch cool. Genau. So, jetzt sind wir wieder sozusagen ein bisschen bei der Photo-Policy, vor allem bei der Kongress-Policy. Ich habe nämlich die Leute auch gefragt, was mögt ihr eigentlich an der Kongress-Policy? Einfach um mal zu erfahren und auch mitteilen zu können, was mögen die Leute dran, was ist der Vorteil, den sie persönlich davon haben, dass es diese Policy gibt. Und der am wirklich mit Abstand häufigsten genannte Punkt war, es ermöglicht für Leute einen Safe Space. Sprich, Leute, die vielleicht noch mit ihrer Identität strugglen oder auch einfach so mit ihrem Aussehen experimentieren wollen, haben die Sicherheit, dass sie nicht, so wie sie sich kleiden oder so wie sie sich verhalten, plötzlich im Internet landen und zwangsweise geoutet werden. Und das, finde ich, ist ein wirklich verdammt gutes Argument für eine strikte Policy. Selbst wenn man alles, was jetzt kommt, weglässt. Genauso, ganz klarer Punkt, der musste kommen, ist Konsens. Es ist eben nochmal ein bisschen besserer Konsens, wenn man vorher fragt, als wenn man nachher fragt. Aber beim Fotografieren ist das halt, wie schon beschrieben, immer ein bisschen schwierig, weil Bilder werden eben nicht so cool, wenn ich erst vorher frage. Ein weiterer Punkt, der ganz häufig genannt wurde, ich habe das runtergedampft, muss man auch sagen, es waren ungefähr 700 Antworten für die drei Fragen, die jetzt kommen. Und ich musste das natürlich alles auf wenige Folien bzw. eine Folie kriegen. Deswegen bei der Anonymität war es zum Beispiel grundsätzlich, dass Leute gesagt haben, okay, ich möchte einfach nicht, dass ich fotografiert werde. Oder die Leute haben gesagt, ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, wann ich wo bin, was ich da mache, wie ich aussehe, was ich trage, was ich tue. Es gibt aber dann auch die Fälle, wo Leute gesagt haben, okay, es ist besser, wenn zum Beispiel Whistleblower da sind, dass die nicht fotografiert werden. Oder auch, dass der Arbeitgeber nicht weiß oder es nicht wissen soll, dass ich da jetzt bin. Oder eben auch der Fall, dass jetzt von Geheimdiensten gesuchte Leute da sind und das dann für die problematisch werden könnte. Da muss ich aber ehrlich gesagt sagen, das ist eine ganz schlechte Idee, dann vielleicht überhaupt zum Kongress zu kommen. Weil, wie wir gesehen haben, es halten sich mindestens 10% nach ihrer eigenen Aussage nicht dran an die Policy. Dementsprechend vielleicht ein bisschen schwierig. Grundsätzlich sagen Leute auch, dass es einfach weniger Diskussion dann braucht. Ist auch klar, wenn ich direkt den Leuten sagen kann, hier, du hast gerade ein Bild von mir gemacht, lösch das bitte. Wenn das die Policy vorgibt, ist es einfach, dann ist der Sachstand klar, muss ich nicht diskutieren. Das ist natürlich auch angenehm. Und Leute mögen eben auch, dass der Verbleib oder sehen eben das, den Vorteil darin, dass der Verbleib der Bilder eben unklar ist. Ich hatte es schon oft erwähnt, Smartphones laden das oft in irgendwelche Clouds, da landet es dann wieder in irgendwelchen AI-Modellen im Zweifel oder in irgendwelchen Gesichtserkennungsprogrammen. Dann kann man darüber wieder irgendwelche Social Maps machen und so weiter. Also das Missbrauchspotenzial ist groß und die Leute sagen eben auch, es ist auch in der Zukunft wird es eventuell größer, weil nur weil es heute nicht so verwendet wird, heißt das ja nicht, dass es in der Zukunft so verwendet wird. Genau, dann habe ich auch noch genau das Gegenteil gefragt, nämlich was stört die Menschen an der Policy? Und der häufigste Punkt war, sie können keine Erinnerung für den Eigengebrauch machen. Dazu muss man nichts groß sagen, das ist nachvollziehbar. Es ist schwer, Bilder zu machen für den Eigengebrauch, wenn man sich an die Regeln hält, weil man dann eben nicht so wirklich auch die Atmosphäre einfangen kann. Weil das ist wirklich schwierig und das sieht man auch, wenn man sich meine Bilder anguckt. Die meisten Bilder sind leer und menschenleer. Und das fängt halt absolut nicht die Veranstaltung ein. Allein wenn ich hier rumlaufe, sehe ich so viele tolle, bunte Menschen und diesen Eindruck kann ich so einfach gar nicht vermitteln. Und das ist nämlich schon der nächste Punkt. Es ist intransparent für neue Leute, weil Leute einfach gar nicht wissen, was ist das denn für eine Community? Wie bunt ist denn die Community? Denkt vielleicht nur, hier sitzen ganz viele Leute im schwarzen Hoodie und hacken auf irgendeinem Bildschirm, der grüne Zeichen zeigt. Nein, hier ist ganz viel Verschiedenes los. Und das war ein anderer Punkt, der dann auch erwähnt wurde. Es weckt halt so ein bisschen das Gefühl von Exklusivität, wenn man nicht sieht, was denn da passiert. Und genauso, das habe ich eben auch schon gesagt, es ist eben auch einen Punkt, dass dann Repräsentation fehlt. Ihr kennt alle wahrscheinlich das Bild, wie es vielleicht nicht mehr jetzt ist, aber wie es vor einigen Jahren war, von diesem klassischen Nerd. Das ist nicht wirklich charmant, dieses Bild. Und wenn es dann eben Bilder davon gibt, sorgt es auch dafür, dass einfach in der Gesellschaft ein anderes Bild vielleicht davon entsteht. Und genauso wurde eben auch erwähnt, das hatte ich eben schon mit diesen Geheimdiensten erwähnt, Leute sagen eben auch, okay, es ist ein Nachteil davon, dass es nicht ganz durchsetzbar ist. Muss man jetzt natürlich auch gleichzeitig sagen, wenn ich die Regel jetzt nicht hätte und sich mit der Regel 90% dran halten, bin ich ja vermutlich immer noch besser dran, als wenn ich jetzt keine Regel hätte und sich dann vielleicht mehr Leute nicht dran halten. Aber grundsätzlich finde ich, es ist ein wichtiger Punkt, dass es ein falsches Gefühl von Sicherheit geben kann. Das sollte man im Hinterkopf behalten, weil es eben keine 100%ige Sicherheit gibt, dass wirklich alle Leute sich an diese Policy halten. So, und der, ich glaube, letzte Punkt, was da viele Leute auch gesagt hatten, war, es sorgt eben auch für Konflikte. Viele Leute, ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, sind neu auf den Events, sind vielleicht das erste Mal da, kennen die Policy in dem Fall noch nicht, kennen noch nicht die komplette Ausprägung und so weiter. Und wenn dann jemand sie direkt anblafft, was leider auch häufiger passiert, und sagt, du hast mich jetzt gerade fotografiert, das ist total doof, dann ist das, wenn man das erste Mal da ist, auch ein echt fieser erster Eindruck. Es ist nachvollziehbar natürlich, dass man möchte, dass die Leute sich an die Policy halten, aber gleichzeitig hat es eben auch den Nachteil, dass es Leute verschrecken kann. Das heißt, man sollte einfach vielleicht im Hintergrund behalten, wenn man Leute darauf hinweist, dass man das nett macht und versucht, erstmal davon auszugehen, dass die Person die Policy nicht kannte. Auch wenn es einen vielleicht in dem Moment nervt, auch wenn man das vielleicht schon 3 Leuten gesagt hat. Und damit sind wir nämlich bei dem letzten Punkt. Es stört Leute, dass sie andere Leute immer und immer wieder dran erinnern müssen. So, und jetzt kommen wir schon sozusagen zu dem letzten Teil, nämlich den Ausblicken, was Leute dann mir vorgeschlagen haben, was man dann vielleicht ändern könnte an der Policy. Auch da möchte ich jetzt noch mal kurz erwähnen, das ist nicht meine Meinung. Das sind jetzt einfach nur Vorschläge, die kamen. Ich habe sie zusammengefasst. Und das ist so das, was am häufigsten kam. Totalen erlauben, so wie es zum Beispiel bei der GPN erlaubt ist, dass man eben zum Beispiel Fairy Dust im Atrium fotografieren kann. Genauso wurde vorgeschlagen, dass man private Fotos erlauben könnte. Ist wieder schwierig, weil dann landen sie in der Cloud und so weiter und so fort. Genauso, auch ein ganz klarer Hinweis, der häufig kam, härter durchsetzen oder einfach nichts verändern, weil es so gut genug ist, wie es ist. Dann gab es noch den ganz tollen Fall, da komme ich auch gleich nochmal drauf, den ich auch schon mir gedacht habe, dass das eigentlich vielleicht eine gute Idee wäre, nämlich sozusagen offiziell akkreditierte Fotoengel zu haben, die dann eben die Bilder machen und dementsprechend dann auch klar erkenntlich sind, sich wirklich an die Regeln halten und dementsprechend ein gewisses Vertrauen auch in der Community haben. Genauso gab es noch den Vorschlag für nicht cloudfähige oder internetfähige Kameras einen nachträglichen Konsens einzuführen. Ist auch gar keine so schlechte Idee, könnte man zumindest mal drüber nachdenken oder diskutieren. Oder einen weiteren Punkt, den ich wirklich gut finde und echt gerne sehen würde, nämlich Fotobereiche bzw. Fotozeiten. Warum sagt man nicht einfach, okay, auf dem Kongress gibt es so 2 Stunden auf dem Kongress, da kann jeder die Fairy Dust da, wo sie eben steht, fotografieren und wer dann in dem Zeitraum da ist, die Person muss damit leben, dass sie auf dem Bild landet. Aber so können Leute eben trotzdem ihre Erinnerungsfotos machen. Und die Fairy, das ist ja ein cooles Motiv. Das ist ja, steht ja außer Frage. Und so wäre das zum Beispiel möglich. Und genauso, und da muss ich sagen, das gab es auch vor einigen Jahren noch hier auf der GPN, wäre eine andere Idee, eine No-Photo-Area, wo eben ganz klar ist, wenn du wirklich nicht fotografiert werden willst, dann kannst du da sein. Da kannst du dir 100%ig sicher sein, dass du nicht fotografiert wirst. Wie gesagt, 99,9%, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die sich da nicht dran halten. Ein weiterer Punkt war noch, explizit zu beschreiben, was denn überhaupt erlaubt ist, damit eben Leute wissen, okay, welche Techniken, zum Beispiel die ich erwähnt habe, kann man verwenden, um Bilder zu machen, die sich an die Regeln halten, um es eben Leuten einfacher zu machen. Das ist so ein bisschen die Idee, glaube ich, dahinter gewesen, sich an die Regeln zu halten. Und, das hatte ich ja schon gesagt und mache ich ja auch schon oder versuche ich zu machen, Fotografierende klar erkennbar zu machen, damit man ihnen eben aus dem Weg gehen kann oder sie direkt darauf ansprechen kann und nicht die Person, die da eben mit dem Handy irgendwas gemacht hat, schon wieder direkt in der Masse verschwunden ist. Und die letzte Idee, die auch noch kam, waren Fotopräferenzen mit einem Lanyard. Das ist der Klassiker auf Business-Konferenzen, aber das wurde eben auch zum Beispiel vorgeschlagen. So, ich habe mir jetzt 2 der Ideen mal angeguckt und noch mal ein bisschen weitergedacht. Das ist jetzt meine Position, wie ich mir das zum Beispiel vorstellen könnte. Aber auch das ist kein, ich möchte das so machen, sondern wirklich ein, seht es als Anregung für eine Diskussion. Einfach, wie man darüber nachdenken könnte. Ich hatte das erste, das war dieses akkreditierten Fotoengel, mal als C3 Bildagentur betitelt, als ich damals drüber nachgedacht habe. Das wäre sozusagen ein eigenes OC für Bilder. Man kann dann sozusagen, hat man wie schon beschrieben, die Leute, die vertrauenswürdig sind, die Bilder machen, die klar erkennbar sind, von denen man das weiß und so weiter. Also so ein bisschen wie die Presseengel. Die Bilder wären dann zum Beispiel von allen frei nutzbar. Das heißt, die Leute, die diese Bilder machen, müssten sie unter CC BY-Lizenz stellen als Beispiel. Man könnte da natürlich dann noch eine Ausnahme für Porträts machen, weil Porträts haben immer so den Nachteil, die will man nicht wirklich unter CC BY haben, weil dann kann sie wirklich jeder verwenden für irgendeinen Unsinn. Und genauso war auch ein Vorschlag, der im Rahmen der Umfrage kam, könnte man dann zum Beispiel ein generelles Fotoverbot einführen und dafür eine gleichzeitige Lockerung für diese Gruppe. Und wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht und dann kam irgendwann auch relativ schnell schon das Aber. Es ist nämlich nur eine schöne Idee auf den ersten Blick. Es ist viel, viel Arbeit und das wissen alle Leute, vor allem die Leute vom VOG, die ja das Ganze sozusagen ähnlich nur in Bewegtbild machen. Und die müssen dann auf allen Events sein, weil man möchte ja von allen Events dann auch coole Vortragsaufzeichnungen haben und so weiter. Und das ist natürlich der eine Nachteil. Das heißt, man braucht auch genug Leute, womit wir wieder bei dem Problem sind, wie onboardet man eigentlich vertrauenswürdige Leute? Weil man kann ja nicht alle Leute nehmen. Man möchte auch Leuten nicht unbedingt sagen, deine Bilder sind nicht wirklich schön. Komm nochmal später wieder. Oder auch zu sagen, dir vertraue ich nicht. Das sind halt alles so Probleme, die dann entstehen würden, weil es muss ja irgendwie gebootstrapped werden, es müssen sich ja irgendwie Leute finden, man braucht genug Leute und so weiter. Und dann wirkt es ganz schnell wieder elitär und das ist eben auch ein Problem. Ganz klar, im Chaos kommt dann auch noch der große Punkt, oh, geil, wir brauchen Infrastruktur. Und die möchte man dann natürlich auch selbst betreiben und nicht irgendwo die Bilder hosten, weil dann gibt es wieder Diskussionen über irgendwelche Anbieter und so weiter. Und ganz plötzlich ist das Ganze zur Arbeit geworden. Und wie das so immer ist, wenn Dinge von Spaß zu Arbeit werden, dann hat man dann keine Lust mehr drauf. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht verwerfe ich die Idee erstmal. Genauso habe ich dann noch drüber nachgedacht, wie könnte man denn die Policy umschreiben? Das wäre der einfachste Weg. Habe mir da auch mal ein paar Gedanken gemacht, aufbauend auf der Kongress-Policy jetzt, die ich vorhin gezeigt habe. Man könnte eben klarstellen, dass es insbesondere um die Identifizierbarkeit der Menschen geht. Also zum Beispiel Langzeitbelichtung, wie ich gezeigt habe, ermöglichen, wo die Leute nicht identifizierbar sind. Man kann zum Beispiel auch unverzüglichen, aber nachträglichen Konsens für Kameras schaffen, die eben nicht die Bilder irgendwie direkt hochladen. Wäre ja eine Idee. Genauso könnte man klarstellen, das gibt auch nochmal zusätzliche Sicherheit, dass wenn der Konsens nicht gegeben wird, die Bilder wirklich sofort gelöscht werden müssen. Man könnte ergänzen nochmal, aktuell steht da drin, dass Bilder in Menschenmassen nie möglich sind. Wie gesagt, mit Langzeitbelichtung sind sie möglich. Könnte man eben auch nochmal klarstellen, dass das meistens nur der Fall ist. Und man könnte eben auch reinschreiben, weil das finde ich eben immer gut, eben das man als fotografierende Person sich erkennbar geben muss. Das wäre jetzt diese neue Version. Ist jetzt nur mal kurz zusammengefasst. Ich habe jetzt, der weiße Teil ist, wie die Policy vorher war. Der gelbe Teil ist tatsächlich reine Ergänzung, wie es jetzt dazugekommen ist. Das heißt, es hat sich nichts geändert oder wurde nichts rausgenommen, was schon drin ist. Es wurde nur noch mal ein bisschen präzisiert und vielleicht ein paar Möglichkeiten mit reingenommen. Und das sind im Prinzip Möglichkeiten, wo ich mir einfach wünschen würde, dass vielleicht nicht so ganz hart fundamental darüber diskutiert wird, sondern dass wir als Community vielleicht mal nach, wie gesagt, die aktuelle Fotopolicy ist echt alt vom Kongress, vielleicht einfach mal drüber reden. Und wenn es nur den Effekt hat, dass alle Leute in der Community oder mehr Leute in der Community wissen, was steckt eigentlich hinter der Policy, hinter diesen Policies und welche Vorteile haben sie, welche Wünsche werden da gegeneinander aufgewogen. Und einfach damit Leute vielleicht mehr wissen, warum gibt es sie, damit sie sich dann auch besser dran halten können. Genau, und damit sind wir im Prinzip am Ende des Vortrags. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, beziehungsweise danach vielleicht auch noch ein bisschen für eine weniger Fragen, mehr Richtung Diskussion. Ich bin dann auch noch nach dem Vortrag ein bisschen hier vom Saal. Wenn jemand mit mir quatschen will darüber, haben wir auch noch mal ein bisschen Zeit.
Jo. Ja. Vielen Dank, Lea, für diesen interessanten Vortrag. Ich selber war letztes Jahr das erste Mal auf der GPN und hatte genau so einen Fall, bin angesprochen worden, und das hat tatsächlich mich ein bisschen verschreckt. Mit dem Motto, ich darf hier auf keinen Fall Fotos machen, und das fand ich nicht gut. Deswegen fand ich das sehr hilfreich. Aber ich möchte mal das Mikrofon weitergeben. Wer hat vielleicht da Fragen dazu? Da hinten sehe ich schon, hier sehe ich schon. Die Hand habe ich zuerst gesehen, da gehe ich zuerst hin.
Und zwar, erstens, cooler Talk. Zweitens, was machen wir bei solchen öffentlichen Events wie der GPN? Das sind ja auch immer wieder mal Leute, wo man sich denkt, die interessieren sich nicht wirklich für Chaos unbedingt, sondern sind halt mehr als, keine Ahnung, Museumsbesucher da, und das wirkt schon fast wie Tourismus, oder wenn Leute den Zoo besuchen, nicht? Ich fühle mich da nicht ganz menschlich, und die kennen die Fotopolicy ja gar nicht.
Genau.
Was macht man da?
Das ist so ein bisschen das Problem auch der GPN. Das ist hier eben ein öffentliches Gebäude. Wir haben noch den Museumsbetrieb nebendran. Das heißt, es lässt sich nicht ganz verbieten. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu der Policy. Da sieht man das auch so ein bisschen dran. Es gibt da nämlich so einen ganz entscheidenden Satz drin. Da unten kann ich das direkt, glaube ich, auswählen. Gucken wir mal. Ja. Wie gesagt, ich habe seit 6 Jahren keine Präsentation mehr gehalten. Da ist sie. Da gibt es diesen schönen Satz. Thought neither can nor do we legally want to prohibit these actions. Die GPN sagt letztlich, wir können es nicht durchsetzen. Also lässt sich nicht ändern. Und deswegen lässt sich eben auch diese Fotopolicy letztlich auf diesen Satz da oben zusammen kondensieren. Es wird fotografiert. Leider hat die GPN diesen Nachteil. Da würde sich höchstens vielleicht mit einem ganz klar und ein bisschen abseits von den Touristen bzw. Museumsbesucher wegen gelegenen No-Foto-Bereich das Ganze lösen lassen. Wie gesagt, gab es lange, gibt es leider nicht mehr. Wäre was, wo ich auch sagen würde, kann man wieder einführen.
Hast du auch verglichen, wie das mit anderen Events ist, wie zum Beispiel dem IMF-Camp oder den niederländischen Camps, wie die das dort handhaben?
Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich bei dem Vortrag so ein bisschen auch das Ziel gehabt, die beiden, ich nenne es jetzt mal so, Extreme zu nehmen, die es jetzt in der deutschen Community gibt, weil das Ganze so ein bisschen am klarsten darstellt. Genauso das Problem, wenn jetzt ich verschiedene kleinere Events habe, dann habe ich auch noch mal größer das Problem. Klar, man kann das als Inspiration nehmen. Ich habe da durchaus auch mir andere angeguckt. Aber für den Vortrag würde man sich ein bisschen drin verlieren dann, wenn man alle verschiedenen Varianten so ein bisschen da thematisieren würde.
Gut, eine Frage haben wir hier noch.
Hallo, ich habe auf dem Camp haben wir dieses Jahr oder ja, es war nee, letztes Jahr war es das erste Mal versucht, als C3 VOG TV mal rumzurennen, und wir hatten im Vorfeld wirklich viel Diskussionen gehabt, wie gestalten wir das, funktioniert das überhaupt, weil wir einfach auch gesagt haben, und das hat mich persönlich überrascht, dass wir die Freigabe bekommen haben. Wir haben dann überlegt, wir sind ja mit diesen pinken Westen rumgelaufen, die man hier auch teilweise noch sieht, und das versucht, und du hattest jetzt am Schluss 2 Ideen gehabt, die du weitergedacht hast. Die Geschichte mit dem OC kann es einfach nur bestätigen. Es artet extrem in Arbeit aus. Wir hatten viel Diskussion, wir haben viel Material weggeschmissen, weil halt Leute dann doch noch durchs Bild gerannt hat. Es ist also auch extrem schwer, einen Bereich abzusperren, zu filmen und so weiter. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Und auf der einen Seite war es eine interessante Erfahrung zum Experimentieren, aber es ist auch sehr, sehr Stress.
Ja, nachvollziehbar.
So, eine kleine Sportstunde, muss einmal rüberlaufen. So, du hattest noch eine Frage, bitte sehr.
Hallo, hallo. Vielen Dank für den wichtigen Talk. Ich möchte fragen, wie und wann beginnt die Congress Photo Policy und woher kommt die originell diese Photo Policy, die wir jetzt benutzen für Congress und andere Events? Danke, tut mir leid.
Die Frage würde ich hier gerne beantworten. Ich bin aber nicht lange genug im Chaos, um das zu wissen. Die Policy gibt es so schon, seit ich im Chaos bin, also seit 2019 kenne ich die so, seit 2009. Und dementsprechend müsste man Leute fragen, die länger dabei sind. Sorry.
Gut, hier noch eine Frage auf der rechten Seite.
Gerade im Kontext von Langzeitbelichtung habe ich ganz oft das Argument gehört, dass die Menschen vor der Linse eben nicht wissen können, was du da tust und dass sie am Ende nicht identifizierbar sein werden. Und dass das halt generell das Sicherheitsgefühl wegnimmt auf der Veranstaltung. Hast du dir dazu Gedanken gemacht?
Habe ich tatsächlich. Wie gesagt, ein Teil des Punktes ist eben sichtbar zu sein, klar erkennbar zu sein, wenn ich mit der Warnweste rumlaufe, dass ich eben fotografiere. Je nach Situation habe ich es häufiger auch schon gemacht, dass ich dann meinen Laptop vor mir stehen hatte, so mit relativ großer Schrift, präsentationsmäßig, wo dann drauf stand, ich mache eine Langzeitbelichtung, um das eben den Leuten zu vermitteln.
Gut, hier auf der linken Seite noch eine Frage.
Das greift ein bisschen in die vorherige Frage rein, aber manchmal wünsche ich mir tatsächlich einen Hut oder sowas, den ich mir aufsetzen kann, wo draufsteht, ich kenne die Fotopolicy, ich halte mich dran, weil also genau das mit der Langzeitbelichtung, vielleicht sind deine Social Skills besser, aber nachdem mich irgendwie die vierte oder fünfte Person an einem Tag fragt, was ich denn hier mit der Kamera mache, was das soll und ich halt jedes Mal erklären muss, wie eine Langzeitbelichtung funktioniert und so, irgendwann ist die Luft raus bei mir und also vielleicht einfach nur, also der Hut ist jetzt natürlich übertrieben, aber irgendeine Art zu signalisieren, was da gerade passiert, wo man vielleicht auch irgendwie koordinieren kann, dass alle so, keine Ahnung, ein Schild oder sowas vorne dran haben oder so, das ist vielleicht auch gar nicht so eine dumme Idee.
Also was ich zum Beispiel auf dem Camp gemacht hatte, ich hatte da außer meiner Warnweste noch, ich glaube, 5 weitere dabei, die ich auch zum Teil an Leute verliehen habe, die fotografieren wollten, die eben auch gesagt haben, ich möchte sichtbar sein, wenn ich fotografiere. Genauso ist es auch, muss ich ehrlich sagen, durch auch Mastodon und so weiter, bin ich durchaus im Chaos ein bisschen bekannter. Das sorgt natürlich auch dafür, dass es ein gewisses Vertrauen gibt, wenn man das lang genug macht, wissen die Leute eben, okay, sie haben das Gesicht schon mal gesehen, die Person hält sich daran. Und ansonsten ist es leider wirklich das immer wieder erklären und eben für das Vertrauen arbeiten, das man entgegengebracht haben möchte.
Tut es noch eine Frage?
Ja, also geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Einerseits die Sichtbarkeit, das finde ich eine sehr gute Idee, einfach vielleicht auch ähnlich wie bei den Decktelefonen, vielleicht vorher im Vorfeld sagen, ich würde gerne mit einer Kamera kommen und dann zum Infostand oder zu einem Stand hingehen, okay, hier kriegst du eine Weste, einen Hut, wir gucken uns deine Kamera an, ob die wirklich keine Online-Funktion hat und dann weiß man zumindest den Vertrauen, die diese Weste anhaben, bei denen weiß ich, wenn ich sie merke, machen ein Foto von mir, das ist danach nicht irgendwo in einer Cloud, weil das geht mit der Kamera einfach nicht.
Ja.
Wäre das eine. Das zweite ist, Langzeitbelichtung, wir, die hier im Chor sind, fotografieren scheinbar doch das ein oder andere Mal. Wir wissen alle, wie eine Langzeitbelichtung funktioniert und wir wissen, dass die Leute danach nicht da sind. Wenn man da so ein Schild hat, ich mache jetzt eine Langzeitbelichtung, die Alltagsfotografen wissen nicht, was das ist. Die wissen nicht, dass man danach die Leute nicht kennt. Deswegen ist das vielleicht etwas schwierig und vor allem sehr viel Erklärungsbedarf dann jedes Mal.
Was ich da mal ab und zu dann auch gemacht habe, ist eben noch drunter in kleiner zu schreiben, wenn du Fragen hast, sprich mich an. Wie gesagt, auch da ist wieder der Punkt, sei eben ansprechbar, erklärst den Leuten auch 20 Mal. Und was ich auch noch mache, was tatsächlich ich vorher bei der Frage vergessen hatte, ist, ich versuche meistens auch vorher ein Selfie von mir irgendwie zu posten mit, ich mache jetzt Fotos, dann wissen Leute, die jetzt zumindest mal auf Social Media geguckt haben, irgendwie in der letzten Stunde, okay, da läuft jetzt gerade jemand rum, die sieht so und so aus und fotografiert. Das hilft natürlich dann auch nochmal.
Gut, ich komme gleich noch in die erste Reihe. Hier war noch eine Frage.
Hallo und danke für den Talk. Ich habe eine Frage zu dem Porträt mit der Weiterverwendbarkeit, wie du das sicherstellst oder ob da hinterher jemand kommt und sagt, doch nicht.
Wie gesagt, wenn ich Porträts mache, was meistens auf der GPN der Fall ist, frage ich die Leute explizit, ob das okay ist und ob ich es veröffentlichen darf. Manchmal gibt es auch den Fall, dass die Leute sagen, es ist nicht okay, es zu veröffentlichen, aber ich finde es trotzdem cool. Dann schicke ich den Leuten das ab und zu. Ansonsten sage ich halt, okay, ich muss da leider mit dem Urheberrecht arbeiten und eben eine Lizenz nehmen, die es verbietet, es ohne meine Einwilligung anders zu verwenden, und gebe dann in der Regel den Leuten, die auf dem Motiv sind, ein vollumfängliches Nutzungsrecht. Das ist der Weg, wie ich damit versuche umzugehen.
Ich möchte noch mal ein bisschen darauf eingehen zu dem eine Kamera, also dieses, wir prüfen, dass deine Kamera keine Online-Funktion hat. Das ist das Problem, meine Kamera habe ich gekauft, hat Online-Funktion, kann, also kann WLAN, kann Bluetooth, kann alles.
Kann meine auch.
Aber ich nutze es halt nicht. Also ich nutze, ich, also klar kann man es praktisch nutzen, aber ich nutze es nicht. Und das finde ich dann schwierig, weil vor allem dann Menschen, die halt nicht professionell fotografieren und unendlich viel Geld da reinstecken wollen, weil die meistens haben die günstigeren Kameras diese ganzen Funktionen, die teureren dann manchmal wieder nicht. Oder die Kameras, die das nicht haben, sind teurer als Kameras, die das haben. Und ich finde es dann halt auch wieder schwierig, dass halt du Menschen wieder ausschließt, die halt fotografieren möchten, auch sich da kreativ ausleben möchten und dann halt das nicht können, eben wenn du so ein Ding einführst, wir prüfen, dass deine Kamera, klar kann jeder seine Kamera aufschrauben und das Ding rausreißen, aber wäre auch blöd.
Letztlich ist da meine Meinung, die hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Es ist unwahrscheinlicher, dass ich da jetzt direkt eine Cloud-Anbindung habe als beim Smartphone. Aber letztlich ist es, wie bei allem, es gehört noch eine Portion Vertrauen dahin, dass die Leute halt sich gut damit verhalten. Wie wir es ja bei viel anderer Infrastruktur auf den Events auch machen.
So, hi. Danke für den Talk, danke für die Diskussionsbasis. Ich hatte jetzt gerade gehört gehabt, so ziemlich viel aus der Perspektive von Leuten, die fotografieren, wo halt andere Menschen auf die zugekommen sind. Ich habe auf dem Kongress auch erlebt gehabt, dass Leute auf mich zugekommen sind, weil ich Langzeitbelichtung gemacht habe und was du ja schon bereits gesagt hast, dass man das dann halt auch zum 20. Mal erklärt. Ich sehe mich dazu halt auch verpflichtet, den Leuten eine Aufklärung diesbezüglich zu geben, weil die wissen es wahrscheinlich halt einfach nicht. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jetzt halt einfach die Energie dazu habe und jedes Mal formuliere so mit, ja, eigentlich solltest du wissen, was eine Langzeitbelichtung ist. Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Ich fotografiere hier und da kommen Menschen halt ins Bild mit hinein. Also ist es auch meine Aufgabe, die Menschen darüber aufzuklären, welche Techniken ich benutze, wieso ich die benutze und dass ich das halt respektiere. Und ich erkläre auch ziemlich oft auf dem Kongress mit, nein, ich fotografiere grundsätzlich keine Menschen auf dem Bild, also auf meinen Bildern habe ich halt grundsätzlich keine Menschen drauf, weil ich die halt auch nicht drauf haben möchte auf dem Kongress. Ja. Auf der GPN ein bisschen anders, aber ja.
So, einmal Blickwechsel ganz nach rechts. Ich bin gleich da.
Ich kenne Leute, die haben schon gesagt, sie würden sich gleich einen Baseballschläger nehmen und durchs Hackcenter gehen beim Kongress und den Leuten sämtliche Kameras einfach aus den Händen schlagen, unter billigender Inkaufnahme, wenn nicht Befürwortung, dass die Kamera danach kaputt ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ironisch die das gemeint haben. Ich traue es ihnen zu, dass sie das ernst meinen. Wie würdest du da jetzt dran gehen, also angenommen, du wolltest an der Congress Photo Policy jetzt wirklich was ändern, wie würdest du da dran gehen und versuchen, das zu legitimieren? Klar, natürlich kann man sich jetzt auf den Standpunkt stellen und sagen, das ist eine Veranstaltung der CCC Veranstaltungs GmbH, die können jetzt hier das Hausrecht im Rahmen des Gesetzes halt irgendwie vorschreiben, aber ich glaube, wir können uns alle die Schlammschlacht vorstellen, die dann passieren würde. Wie würdest du da dran gehen? Weil ich glaube, einen Konsens mit solchen Leuten im Raum herzustellen, das kriegst du nicht hin. Konsens funktioniert bei dieser Größe nicht.
Ja, Konsens funktioniert bei dieser Größe nicht. Man muss dann tatsächlich so lange versuchen, miteinander zu reden, bis man zumindest mal eine für die meisten Leute passende Variante gefunden hat. Und das ist nicht leicht. Durchaus verschiebt sich das auch in Nuancen. Vielleicht in Nuancen dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache eben Langzeitbelichtung und das ist noch im Rahmen. So verschiebt sich die Policy vielleicht in die eine Richtung, aber vielleicht verschiebt sie sich auch in eine andere Richtung. Letztlich, wir wissen auch alle, Regeln im Chaos sind schön, aber je nachdem halten sich die Leute dann eben auch nicht dran, wenn sie sie für nicht sinnvoll halten. Und da muss ich einfach sagen, letztlich muss ich das Ganze an der Realität messen und dementsprechend kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Gut, wir haben hier links in der Mitte noch eine Frage.
Also zu dem Thema vorhin vor zwei Redebeiträgen mit den mit der Akkreditierung von offline-fähigen Kameras.
Ja.
Will ich vielleicht noch mal dazu sagen, also ich glaube, da kann man auch mit Vertrauensbasis anfangen. Es geht ja erstmal darum, also zumindest so aus meiner Position von, ich laufe von einer Smartphone-Linse her, ich weiß nicht, was passiert, ist ja auch häufig, weil nicht alle Anwesenden bei einem Kongress wissen halt selber, was bei ihrem Telefon denn eigentlich passiert, wenn sie ein Foto machen. Aber wenn man vorher zu einem Desk gegangen ist und denen erklärt hat, ja, das ist hier dieses, ich habe Cloud-Synchronisation aus meinem Handy oder ich habe diese Kamera, die ist WLAN-fähig, aber verbindet sich hier zu keinem WLAN oder sowas. Das könnte man erstmal versuchen, bevor man versucht, das technisch auch durchzusetzen, weil bei dem, ich glaube, meistens ist dieses Unwissen oder dieses, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht und noch nicht ein bösartiges, ja, die Kamera könnte das theoretisch, also darf die Kamera nicht auf das Gelände kommen. So.
Ja, ich sehe das da auch ähnlich mit, also bestes Beispiel ist hier die Küche oder die Bar. Die könnten auch jede Menge Unfug anstellen. Und trotzdem geben sich alle Leute, die da sind, die größte Mühe, sich dran zu halten. Und ich finde, eigentlich sollte unsere Community gut genug sein, dass das ausreicht.
So, ein, zwei Fragen können wir noch. Eine habe ich noch hier.
Ich hatte noch einen kleinen Vorschlag vielleicht, weil du eben angesprochen hast, dass es dir irgendwann zu anstrengend wird. Oder umgekehrt, falls es einem zu anstrengend wird, Langzeitbelichtung wieder und wieder zu klären. Vielleicht kann man sich auch einfach mal ein kleines Visitenkärtchen designen, was man dann den Leuten quasi in die Hand drücken kann, wenn man absolut keine Lust hat, das jetzt gerade wieder zu erklären.
Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich fände es dann besser, wenn man die Kapazität dafür nicht mehr hat, in dem Moment vielleicht auch aufhört zu fotografieren und sich eine Portion Schlaf gönnt.
Gut, eine Frage hier noch.
Ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht als Ausgang oder so. Vielleicht kann man das Ganze auch ein bisschen versuchen, positiv zu sehen. Und statt zu sagen, das ist ein Verbot von, du darfst nicht fotografieren und dann gibt es so ein paar kleine Ausnahmen, vielleicht kann man stattdessen auch versuchen zu kommunizieren, die Fotopolicy ist, du gehst vielleicht erst an Tag 0 oder so zu, keine Ahnung, einem kleinen Kurs oder sowas und es wird halt vermittelt, was eigentlich die Idee ist davon. Also, ja, das ist natürlich ein Haufen Arbeit und Aufwand, aber die Perspektive ist halt eine völlig andere von es ist verboten versus es ist erlaubt, aber du solltest vorher dich irgendwie in der Community informieren und keine Ahnung, ob man da irgendein Kärtchen kriegt oder ob das einfach pro forma ist und Vertrauensbasis, aber das ist halt eine völlig andere Herangehensweise und vielleicht ist das auch ein Gedankenwert.
Ja, das ist mit der Grund, warum ich diesen Vortrag gehalten habe. Dass es durchaus eine Referenz gibt, auf die man mal zeigen kann, wenn man mal sich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigen möchte.
Okay, letzte Frage. Zeit ist denn um? Nee? Okay.
Alles klar. Hier haben wir, glaube ich, noch eine vorne.
Eine Frage noch. Letzte Frage. Moment.
Du hast 60 Sekunden.
Ja, geht, glaube ich, recht schnell. Statt der Visitenkarte könnte man auch ein kleines Logo machen mit einer verwischten Person, die auf der Weste draufklebt.
Gut. Alles klar.
Gut, alles klar, danke sehr.
Wie gesagt, ich bin jetzt noch mal ganz kurz eine Weile vorm Saal, da können wir noch mal quatschen, wenn jemand möchte.
Ja, also ein spannendes Thema, hat man auch in der Diskussion gesehen. Also wir haben ja fast die gleiche Zeit für Diskussion gebraucht wie für den Vortrag selber. Ich glaube aber, das war genau das, was du bezwecken wolltest. Genau. Und viele habe ich gesehen, die fotografieren noch hier, haben die Kameras und ich denke auch, deswegen ist das Thema hier so super angekommen. Ja, vielen Dank, Lea. Herzlichen Applaus, bitte. GPMM.